So, ich hoffe, jetzt sind alle wach. Also ich wollte ein wenig über typische Sicherheitslücken erzählen. Also dieser Vortrag richtet sich hauptsächlich an Leute, die erstmal noch nicht so wirklich eine Ahnung davon haben, was man beim Programmieren für Sicherheitsfehler machen kann. Ich hoffe, da seid ihr richtig. Ich halte ihn auf Deutsch, denn ich habe ihn eigentlich für ein anderes Forum ursprünglich geschrieben und habe ihn gleich noch für den Kongress mit eingereicht. Das letzte Mal habe ich etwas über eine Stunde gebraucht. Ich versuche das etwas zu komprimieren. Also Fragen können am Ende gerne gestellt werden. Ja, worum es geht, habe ich ja schon gesagt. Brauche ich nicht nochmal. Also zuerst einmal werde ich erwähnen, was es für verschiedene Arten von Fehlern gibt und das Ganze dann mit Beispielen unterlegen. Das heißt, ich habe dann auch einen kleinen Buffer-Overflow dabei. Dann werde ich noch einmal kurz darüber reden, weil immer alle Leute sagen, dass Ada oder Ruby oder Python die Lösung aller dieser Probleme ist und warum es das nicht ist. Dann noch kurz darauf eingehen, wie das mit dem Verteilen von Code aussieht, denn da sollte man auch so zwei, drei Sachen beachten. Also wenn man letztendlich sein Programm geschrieben hat und es an die Kunden oder Benutzer oder wen auch immer verteilen will. Und dann noch ein Literaturhinweis, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wie ihr euch selbst solche Exploits für eure Sicherheitslücken bauen könnt. Aber bitte macht das erstmal bei euren eigenen Programmen, sonst kommt dann der Schäuble angerollt. Also zu den Fehlerarten. Das zweite ist so ein wenig in allem enthalten. Also zuerst mal, ich werde zuerst einmal über Buffer Overflows reden, was das ist, wie sowas entsteht und dann zeige ich mal, wie das Ganze dann aussieht. 32-Bit-Code-Ausführung auf 64-Bit-System, 46. Wenn man jetzt seinen Code einfach so auf seinem AMD 64 laufen lässt, kann das, wenn man ihn etwas schlecht geschrieben hat, zu Problemen führen, welche dann zu Buffer-Overflows oder was auch immer führen können. Synchronisierungsprobleme. Na, ganz einfach, zum Beispiel ein temporäres File, aber darauf gehe ich noch ein. Formatstring-Angriffe, wer schon mal Printf gesehen hat. Injection-Angriffe, ja, wer die Hacks-Seite vom Wiki gelesen hat, also da sind ganz viele von diesen Injection-Angriffen, Cross-Site-Scripting und so weiter, zu sehen. Die sind nicht sehr interessant, aber sehr verbreitet. Und dann, was passiert, wenn man vergisst, dass der Benutzer vielleicht vorher sich anmelden muss? So, also, was ist ein Buffer-Overflow? Hauptsächlich geht es darum, dass man einen Puffer hat, welcher überfließt. Das heißt, man hat einen Puffer einer bestimmten Länge und es werden da viel mehr Zeichen reingeschrieben, als eigentlich überhaupt Platz hätten. Das führt dann dazu, dass über den Puffer weggeschrieben wird. Das hat verschiedene Auswirkungen, je nachdem, wo der Puffer liegt. Ich gehe gleich mal darauf ein, was der Unterschied ist. Das Wichtige ist, dass man irgendwelche Daten innerhalb des Programmes manipuliert, welche dann dazu führt, dass andere Code ausgeführt wird, als man eigentlich ursprünglich gedacht hat, und zwar idealerweise den Code, den man gerade mitgebracht hat. Es gibt da Stack- und Heap-Overflows. Ich weiß nicht, ob euch die Anordnung von Programmen im Speicher bekannt ist. Die habe ich hier. Und zwar, man zählt ja den Speicher in Bytes von 0 bis Ende. Und ganz unten im Speicher gibt es erst den Stack der vorhergehenden Funktion, dann gibt es die Rücksprungadresse, denn eine Funktion kann eine andere aufrufen und die andere Funktion muss wissen, wo sie wieder hin muss, also von wo aus sie aufgerufen wurde im Code. Die wird da gespeichert, dann gibt es meistens ein Nullbind, manchmal etwas Padding. Dann kommt der Puffer von der Funktion, also wenn man jetzt in einer Funktion einen Puffer deklariert hat, vielleicht geht das sogar mit der Maus. Nee, geht nicht. Toll. OpenOffice ist wirklich der Hit. Also in diesem Fall wäre zum Beispiel buf der Puffer, von dem ich jetzt rede. Der ist ganz am Anfang des Speichers, weil er als erstes in der Funktionsdeklaration steht. Und der befindet sich in dem Fall direkt nach dem Anfang des Funktionsstacks, also des Speichers, der lokal von der Funktion ist. In diesem Fall ist die Funktion die oberste, die aufgerufen wird. Insofern findet man gleich danach das Ende des Stacks und ein Stück weiter oben befindet sich der Heap. Da kann man Daten allozieren, die man zwischen Funktionen hin und her schieben will, ohne dass sie gleich wieder weg sind. Wer schon mal Malloc sich angeschaut hat, das gibt einem Speicher aus dem Heap. Also so ungefähr ist der Speicher angeordnet. Also Moment, das Nullbyte gehört zum Puffer, das habe ich jetzt etwas schlecht erklärt. Also der Puffer ist ja normalerweise terminiert mit einem Nullbyte. Manchmal auch etwas Padding, damit man damit man das Ganze aligned bekommt. Was man jetzt macht beim Buffer Overflow ist, dass man schöne Assembly-Instruktionen in den Puffer schreibt. Zum Beispiel am Anfang einen Sprung an das Ende, damit man dann Moment, ich kann das Ganze sogar mal zeigen. Ja, Moment. Ich weiß nicht, ob es noch größer geht. Ich finde das schon ziemlich groß. Moment. Nee. Schade. Ich habe es aber noch nicht mal offen. Also, seht ihr irgendwas von dem? Vermutlich nicht. Vorne schon. Also ich werde es nicht gerade vorlesen. Im Prinzip, was in dieser Funktion speziell ist, also hier am Anfang haben wir einen kleinen Puffer von 96 Byte, hier haben wir einen großen von 196. Der wird am Anfang gefüllt mit dem Pointer von dem kleinen Puffer, also der Adresse. Und dann anschließend wird der Anfang von diesem Puffer überschrieben mit diesem hübschen Zeichensalat hier, den wir uns hier drüben noch etwas genauer anschauen können. Das sind, wenn man das im GDB mit Disassemble anschaut, hat man plötzlich Assembly-Instruktionen. Das heißt, dass hier etwas nach Zeichensalat aussieht, macht für den Prozessor perfekt ein perfektes Stück Code. Was genau dabei abläuft, das wollte ich eben erklären. Also zuerst mal, wir wollen ja die Rücksprungadresse überschreiben, das habe ich ja gesagt. Deswegen füllen wir den Puffer zuerst mal bis 49 mal 4, also das ist einiges. Bis 196 Byte, ach, wer hätte es gedacht. Füllen wir den großen Puffer mit unserer Adresse und dann überschreiben wir den Anfang des Puffers mit dem Shellcode. Und anschließend schreiben wir den großen Puffer in den kleinen. Also quasi imitieren, dass jemand viel zu viele Zeichen eingibt. Und unter anderem diesen Zeichensalat hier oben. Dieser macht Folgendes, er springt ans Ende, damit wir die Adresse von diesem schönen /bin/sh bekommen. Dann macht er einen Call hier hoch. Call führt dazu, falls ihr euch erinnert, dass man jede Menge Zeug auf den Stack schreibt, unter anderem den Pointer zu dem Stück im Code, wo man vorher gewesen ist, was in diesem Fall genau auf /bin/sh zeigt. Diesen Pointer holen wir uns sofort mit Pop aus in das Register ESI. XOR, ERX, ERX. Es ist wichtig, dass in diesem String keine Nullbytes sind, da der String sonst zu Ende wäre. Und das würde dann zum Beispiel einen Webserver dazu führen, dass er an dieser Stelle dann nicht mehr bereit ist, weiterzulesen. Dann schreiben wir die Adresse schreiben wir gar nicht in ERX. In EBX landet letztendlich die Adresse zu unserem /bin/sh. Das Ganze landet auch noch in ECX und EDX. In ERX schreiben wir 0x3b. Das ist eine Syscall-Nummer, und zwar die Syscall-Nummer von exec. Also Programm ausführen. Dann schreiben wir das Ganze auf den Stack, weil es sich hier um NetBSD handelt. In Linux hätte man das einfach im Register behalten. Dann führen einen int 0x80 aus. Das ist ein syscall. Das heißt, wir führen diesen syscall aus, also exec. In diesem Moment macht das Programm nichts anderes als exec /bin/sh. Das hier unten ist einfach nur zum ordentlichen Terminieren. Wir machen RX wieder sauber, schreiben das Ganze in EBX, damit das auch schön null ist. Erhöhen RX um 1, sodass dann letztendlich 1 drin steht und das heißt Exit. Also nur damit das Programm nicht völlig abstürzt und den Admin Verdacht schöpfen lässt. Das Ganze kann man jetzt auch schön anschauen. Wenn man jetzt das Ganze ausführt, wie man jetzt nicht so gut sieht, hatten wir, Moment, habe ich PS3, ich hoffe es mal. Ja, hab ich's. Na, das ist nicht dasselbe. Also, wenn ich jetzt Ctrl-D drücke, bekommt man wieder die ursprüngliche Shell. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Shell gestartet. Das Ganze, wenn wir jetzt unsere eigene Prozess-ID anschauen, ist das 422. Starten wir das Programm und wir sehen, wir haben Prozess-ID 749, das heißt, wir haben tatsächlich eine neue Shell gestartet. Das Ganze gibt es auch noch in anderen Programmen, aber ich darf den nicht erwähnen, sonst habe ich ein rechtliches Problem. Also zum Beispiel gibt es so schöne Datenbankserver, die mal nicht geprüft haben, wenn man den Benutzernamen wechselt, ob der neue Benutzername vielleicht zu lang ist für ihren Puffer. Und wenn der neue Benutzername dann aus solchem schönen zerhäckselten Code besteht, führt der Datenbankserver eine Shell aus. So, ja, also hier ist nochmal das Ganze zusammengefasst. Wichtig ist, dass man die Return-Adresse überschreibt, sonst wird der Code nie ausgeführt. Wie gesagt, wir haben am Anfang die Adresse des Puffers immer wieder in den Puffer, den wir drüber schreiben, geschrieben, was dazu führt, dass letztendlich auch die Return-Adresse mit überschrieben wird, neben allen möglichen anderen Dingen. Wenn das Programm jetzt SUID root gewesen wäre, hätte das Ganze so schön ausgesehen, dass wir plötzlich einen root-Prompt hätten. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, keine Nullbytes. Gut. Man hat jetzt aber so schöne neue Notebooks, deswegen habe ich mein uraltes Acer mitgebracht. Zum Beispiel haben heutzutage alle AMD 64 Notebooks und die haben so ein nettes Feature, wo sich die OpenBIS, die Leute furchtbar gestritten haben mit den Leuten von Sun, weil sie irgendwie keine Dokumentation bekommen haben, und das nennt sich NX. Und zwar gibt es heutzutage in den Prozessoren Bits, die verhindern, dass ein Speichersegment gleichzeitig beschreibbar ist, was für unseren Shellcode vonnöten wäre, unausführbar. Das heißt, wenn man dann versucht, seinen normalen Stack-basierten Buffer-Overflow zu machen, dann wird man feststellen, dass dieser Code nicht ausgeführt wird, sondern das Programm stattdessen mit einem SIG-Bus terminiert. Deswegen gibt es auch noch andere Sachen, die man überfluten kann, und zwar im Heap zum Beispiel. Das scheint erstmal nicht besonders sinnvoll, da man ja nicht weiß, was man jetzt genau überschreibt. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Standard-IO verwendet, also F-Read, F-Write, dann befinden sich da Datenstrukturen, da man versucht möglichst generisch zu sein, dass man F-Read und so weiter auch auf Prozesshandle machen kann und was auch immer für Kram einem gerade in den Kopf kommt. Und deswegen gibt es da Strukturen mit schönen Funktionspointern, zum Beispiel Read und Write, welche dann letztendlich auf einen File-Descriptor ausgeführt werden. Und wenn man die jetzt schön überschreibt mit seinem Code und dann liest das Programm mit F-Read irgendwas, dann wird dann plötzlich wieder der Code ausgeführt, den man eigentlich haben wollte. Allerdings muss man dann genau wissen, was das Programm wann in den Stack tut. Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist kein unmögliches Problem. Es gibt viele Leute, die das gemacht haben. Fragt mal zum Beispiel den FX, der hat das letztes Jahr vorgeführt. In Windows machen sie es einem noch einfacher, da gibt es einen Structured Exception Handler, der aufgerufen wird, wenn das Programm irgendwo hingeschrieben hat, zum Beispiel, wo es nicht hinschreiben sollte. Den kann man vorher noch überschreiben. Man könnte sich dann ausmalen, was passiert. Der Vorteil an Heap Overflows ist, dass das Programm, da der Heap ja quasi random Access ist, also es wird mal hier hingeschrieben, mal dorthin, daher kann sich das Programm nicht merken, was genau davon jetzt ausführbar sein muss und was nicht, und was also ist es einfach nicht möglich, mit Propolis oder so Heap Overflows beizukommen. Somit ist es eine schöne Alternative zum Stack Overflow bei zum Beispiel AMD 64 Prozessoren. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Teil, was passiert, wenn man 32-Bit-Code einfach so weiternimmt. Das kann auch zu lustigen Effekten führen, unter anderem Buffer-Overflows, wenn die Overflow-Checks nicht mehr stimmen. Und zwar, wenn man so schönen Code schreibt und sich darauf verlässt, dass eine Variable immer 32-Bit lang ist, also hier hat man schön 8 hexadezimale Zeichen, also sozusagen Nibbles. Das Wichtige ist, was man wissen sollte, ist, dass normalerweise die Prozessoren annehmen, dass wenn das höchste Bit gesetzt ist, wie in diesem Fall, bei dieser Zahl, hier das F, also alles, was über 0x7FFFF ist, da ist das oberste Bit gesetzt. Das interpretiert, also das, dann versucht der Prozessor euch ein Vorzeichen zurückzugeben. Und somit wird das, wenn man diese Konstante in dieser Form lädt, denkt er, oh, da ist 32-Bit-Code, da will jemand ein Vorzeichen und macht daraus dieses 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF daran sollte man denken, falls man damit mit derartigen Konstanten, die man geladen hat, zum Beispiel seine Buffer Overflow Checks macht, also dass man nicht oder seine Integer Overflow Checks. Wenn man das Ganze umgehen will, schreibt man ein L hinten an die Zahl, es ist ganz einfach. Und schon wird die Konstante als 64-Bit geladen auf einem 64-Bit-Prozessor und es wird kein Vorzeichen reproduziert. Dann hat man 0000000, 000, FFFF 0000. Wenn man mit Flex arbeitet, hat das sonst nämlich auch lustige Effekte, wenn dann plötzlich oben Flex gesetzt sind, obwohl man nach rechts geschiftet hat. Also dies könnte dann zum Beispiel, wenn hier das L nicht wäre, also hier oben, hätte man dann plötzlich irgendwelche Bits, die man gar nicht erwartet, gesetzt. Auch sehr lustig ist das, wenn man so den GCC mal durchrauschen lässt, bei manchen Programmen warnt der immer so schön, Achtung, dieser Vergleich ist immer wahr. Das hat zum Beispiel diese Gründe, dass Leute nicht daran gedacht haben, dass es noch mehr Bits geben könnte in euren Registern im Jahre 2007. Gut, jetzt sind wir schon beim nächsten, Synchronisierung. Das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also Fragen könnt ihr zum Schluss stellen, falls es euch zu schnell ging oder so weiter. Ich will nur dafür sorgen, dass wir nicht irgendwo versumpfen bei einem Thema. Also Synchronisierung muss man quasi, wenn Programme möglicherweise auf dasselbe zugreifen könnten, gibt es auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten, dass sich die Prozesse ins Gehege kommen. Zwischen verschiedenen Prozessen, also Interprozess-Synchronisierung, muss man darauf achten, dass man sein Zeug brav synchronisiert. Thread-Synchronisierung innerhalb desselben Prozesses mehrere Threads, die auf den gleichen Speicherbereich zugreifen. Oder auch wenn ein Programm eigentlich nur einen Thread hat und eigentlich nur einmal gleichzeitig ausgeführt wird, kann es trotzdem zu Synchronisierungsproblemen kommen, wenn man zum Beispiel seine Signalhändler falsch deklariert und annimmt, dass ein Programm immer linear von oben nach unten ausgeführt wird. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Also fangen wir mal an. Das bekannteste Problem sind Dateizugriffe. Da sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man einen File erzeugt, das Ganze immer atomisch macht, also alle Operationen, die dazugehören. Wenn man zum Beispiel einen File in /tmp anlegen will, dann sollte man darauf achten, dass man es nicht zuerst mal mit Permission für alle offen anlegt und dann könnte zum Beispiel in der Zeit, bis man die Permissions geändert hat, ein Angreifer da reinschreiben. Was sehr lustig ist, wenn man zum Beispiel einen SSL-Key generiert, den könnte dann jemand vorbelegen und dann könnte man sich ausmalen, dass er vielleicht auch was von den Daten kriegt, die so übertragen werden damit. Also es gibt da Wege, wie man sich davor schützen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen SSL-Key erzeugt, dann müsste man bei Open ganz zum Schluss einfach den letzten Parameter, den die meisten Leute einfach weglassen, angeben. Das ist die Permission Mask 0700, also lesen, schreiben, ausführen für den Benutzer und die anderen dürfen gar nichts. Auch wichtig ist dabei, wenn man das File anlegt, diese OEXCL-Parameter. Der sorgt dafür, dass das File nicht angelegt werden kann, wenn es schon existiert. Wenn jetzt zum Beispiel sich mit make temp eine Funktion, wo immer schon der Compiler warnt, dass die ganz böse und unsicher ist. Wenn man mit dieser Funktion zum Beispiel einen temporären Filename erzeugt, das kann man machen, wenn man dann das File mit diesem Aufruf öffnet. In diesem Moment wird versichert, dass das File nicht bereits existiert, in dem Moment, wo es geöffnet wird. Ansonsten gibt es auch noch makestemp auf manchen Systemen, aber leider nicht auf allen, welches das File gleich für einen anlegt. Dann hat man das Problem gar nicht erst. Wenn man dann sonst mit existierenden Files arbeitet, sollte man auch darauf achten, dass man brav die Locking-API benutzt. Da gibt es Funktionen wie flog. Also wenn man das File zum Lesen braucht, dann öffnet man es mit log.sh. Wenn man es zum Schreiben braucht, mit log.ex. Dann ist zumindest gesichert, dass nicht der Prozess mehrfach im gleichen File rumschreibt und irgendwelchen Mist macht oder andere Leute, wenn man es exklusiv loggt. Je nach System, manche machen das nur mandatory, die Logs, andere machen advisory Logs, das dann sagt, ja, da solltest du nicht hinschreiben, bringt natürlich nicht so viel. Dabei sollte man darauf achten, wenn man jetzt mehrere Files nacheinander öffnet, aber das ist jetzt eigentlich nicht sicherheitsrelevant, nur dass ihr euch dann nicht wundert und sagt, ach, das ist ja scheiße mit dem Locking, das lasse ich lieber. Wenn man mehrere Files nacheinander öffnet, sollte man, wenn man einen File davon nicht öffnen kann, die anderen erstmal wieder schließen und dann von vorne anfangen. Denn sonst kann es sein, dass Prozess A File A und B öffnet und Prozess B veröffnet File C und B und dann versucht ein weiterer Prozess noch eins von den anderen Files zu öffnen und schon kommt man in eine Bedingung, wo alle aufeinander warten und das Programm überhaupt nichts mehr tut. Und dann regt ihr euch auf und schmeißt das Locking wieder raus und dann habt ihr wieder Sicherheitsprobleme. Was wir hier vorhin gesehen haben, wenn zum Beispiel ein Angreifer schnell in einen File noch reinschreiben kann, bevor er die Permissions ändert, da gibt es einen Fachbegriff, das findet ihr, wenn ihr in Google nach Race Condition sucht, findet ihr schöne Vulnerabilities, wo Leute eben solche Locking-Probleme hatten, dass sie Sachen nicht ordentlich gelockt haben und dann hat ein Prozess da was reingeschrieben, der andere auch und dann dachten beide, das sei in Ordnung und dann ist möglicherweise einer von beiden abgestürzt, weil es das nicht war oder was auch immer. Da haben immer wieder Leute interessante Probleme. Ein anderes tolles Benutzungsszenario für schöne temporäre File-Schreib-Vulnerabilities sind Compiler. Das ist eigentlich am besten, also ihr müsst dann gar nicht erst euch um den Stack und den Heap kümmern und versuchen, irgendwelchen Code zu injecten. Ihr schreibt den einfach in das Object-File, das der Compiler erzeugt. Dann wird er schon ausgeführt, sobald das Programm gestartet wird. Weitere Möglichkeiten zwischen Prozessen Fehler zu bekommen sind die System4-IPC. Da gibt es zum Beispiel Message Queues und so lustigen Kram. Da sollte man einfach auch wieder darauf achten, dass man die Permissions angibt, wenn man sie erzeugt. Die sind auch optional, aber man will ja nicht, dass irgendjemand da einfach Messages injecten kann und zum Beispiel was weiß ich. Also man braucht dann nicht erst Insert into Database User bla bla eingeben. Insert into Table. Wenn man sich einen Root-User anlegen will oder sowas für eine Web-Applikation, sondern man könnte möglicherweise auch auf den Datenbankserver einhämmern, wenn er schlecht geschrieben ist. Zwischen Threads muss man quasi auch wieder an Synchronisierungen denken, damit nicht ein Thread irgendwas macht, was der andere will, aber da hat man meistens nur mit sich selbst zu tun, da im eigenen Adressraum meistens, außer wenn jemand sehr clever war, nicht Code von anderen Leuten ausgeführt wird. Man sollte aber daran denken, dass wenn es Probleme gibt, dass beide Threads auf den gesamten Speicher zugreifen und dann sollte man die Objekte, mit denen man arbeitet, möglicherweise mit pthread und so, also den pthread-Locking-Funktionen entsprechend locken. Aber normalerweise sind das keine Sicherheitsprobleme. Ich wollte einfach darauf hinweisen. Was aber viel schönere Sicherheitsprobleme sind, man erinnere sich an einen Editor von einem Menschen mit einem Bart. Ich darf, wie gesagt, keine Produktnamen nennen. Sind Signalbehandlungsangriffe. Man kann ja schöne Signalhändler schreiben. Zum Beispiel, wenn jetzt der Benutzer Ctrl C drückt, dann wird ein SIGINT gesendet und möglicherweise will dann der Editor das nicht, das sich nicht beenden, sondern da gibt es ja so schöne Editoren, wo man sich die Finger bricht, wenn man irgendwelche Befehle eintippen will und da gehört auch Ctrl C dazu. Da sollte man darauf achten, dass man nicht zum Beispiel einen Signalhändler für SIGINT und SIGQUIT und so weiter verwendet, welcher dann einfach mal free ausführt auf die internen Datenstrukturen. Denn sonst, also die Signalmaske verhindert zwar, dass ich jetzt SIGINT sende und nochmal SIGINT und dann der gleiche Funktionshändler rekursiv aufgerufen wird, also nicht rekursiv, sondern während der eine noch läuft. Das kann nicht passieren, aber wenn man ihn für mehrere Signale deklariert, ohne zu schauen, ob man vielleicht gerade daran arbeitet, dann hat man den schönen Effekt. Also ich habe jetzt einen Prozess, dem sende ich einen SIGINT, er fängt an, Datenstrukturen zu befreien, aber ich feuere sofort noch einen SIGQUIT hinterher, es wird derselbe Funktionshändler aufgerufen, free wird nochmal aufgerufen, man bekommt schöne Heap-Corruption und das Ganze ist, wenn man vorher irgendwo Daten dahin geschrieben hat, unter Umständen ausnutzbar, um wieder Code auszuführen, was Leute mit diesem schönen Editor auch gemacht haben. Man sollte auch, das ist noch eine Binsenweisheit, man sollte keine nicht reentranten Funktionen aufrufen in den Signalhändlern. Am besten sollte man gar nichts aufrufen. Also man sollte nicht auf die Idee kommen, im Signalhändler irgendwie, was weiß ich, Namen, Hostnames aufzulösen, denn die Get-Hostname-Funktion ist nicht reentrant, das heißt, sie verwendet einen einzigen internen Puffer. Und wenn man die dann währenddessen nochmal aufruft, dann schreibt er nochmal in den Puffer und allerlei lustige Dinge passieren. Gut, so viel zu den Signalhändlern. Also wie gesagt, versucht einfach eure Signalhändler so zu schreiben, dass sie schon merken, wenn sie schon laufen. Oder deklariert sie nur für ein einziges Signal. Format-String-Angriffe. Also dieses Programm ist sehr hübsch. Es gibt einfach das, also es, man könnte es als Ersatz für Echo benutzen. Ich habe das Ganze auch mal, OpenOffice. Ich habe das Ganze auch mal hier als Programm, nein, nicht ES. Wo habe ich das überhaupt? ich habe schon gesagt, leider nicht. Also ich habe versucht, die Auflösung zu erhöhen, aber also zu erniedrigen. Auf 640 x 480, aber die Hotkeys funktionieren irgendwie nicht. Moment, ja, da gab's was. Genau, huge. Das. Vielen Dank für die Auffrischung meines Gehirns. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen besser jetzt. Also dieses Format.c, das hat nichts mit dem Windows-Command Format C zu tun. Ich habe hier einfach ein Programm, welches im Prinzip auch wieder Print argv1 ausführt und ich habe einen Caps Lock gedrückt. Man kann jetzt zum Beispiel Format Hello World. Kann man nicht. Es sind nur die ersten Parameter, aber ich könnte jetzt Anführungszeichen drum machen, dann sagt er Hello World. Oder ich könnte da noch ein Prozent S hinzufügen. Huch! Wo kommt denn das her? Also, wenn man jetzt Print verwendet, sollte man darauf achten, dass man nicht irgendwelche benutzerdefinierten Daten den Benutzer ausgeben lässt, weil sonst, wenn er irgendwelche Sachen mit Prozent reinschreibt, printf versucht, irgendwas damit anzufangen. Wie wir gerade gesehen haben, plötzlich stand dieser Secret String, den ich da vorher rumkopiert habe, mitten in der Ausgabe. Dann war er nicht mehr ganz so secret. Damit kann man auch noch ein Stückchen weiterlesen. Wenn man zum Beispiel ganz viele Prozent Cs macht, könnte man schauen, was so im Speicher rumliegt. Das ist sehr lustig, wenn dann zum Beispiel die etc-shadow im Speicher rumliegt, wenn das Programm sweetroot ist und die lesen darf, dann könnte es sein, dass man dann doch an den einen oder anderen Passwort-Hash kommt. Code-Ausführung sollte darüber nicht möglich sein, aber ihr könnt mich gern korrigieren. Also solange keine anderen Sicherheitslücken damit verbunden sind. Kommen wir zur Injection. Da habe ich auch noch ein paar schönere Beispiele mit einem lokalen Webserver. Im Prinzip geht es immer darum, dass man eine Sprache in eine andere einbettet. Und wir hatten ja eben schon von der etc-shadow gesprochen. Also da sind ja zum Beispiel Sprachen ineinander eingebettet sozusagen, indem es ein gewisses Format gibt. Also hier steht halt der Benutzername und so weiter. Und hier ist ein Stück Plaintext, das kann man frei definieren, also nicht ganz so frei mehr wie damals, als es diese Vulnerability gab. Da steht halt der Name des Benutzers und das ist halt sozusagen die Sprache des Benutzers. Ist in diesem Fall keine Programmiersprache oder sonst irgendwie computermäßige Sprache, aber es ist eine Sprache, die an eine andere eingebettet wurde. Und damals konnte man sein Real Name setzen auf /home/tunnel/bin/ksh, myroot, ein schönes Passwort, UID 0, Group ID 0, dann noch einen schönen Namen für diesen Herrn myroot. Und schon hatte man einen zusätzlichen Root-Account, dessen Passwort man kannte. Eine schöne alte Vulnerability, also wie das Ganze letztendlich aussieht, sieht man hier. Man hat halt, also heutzutage steht das Passwort nicht mehr in etc/passwd. Damals stand es das. Es ist nur ein schönes altes Beispiel. Ihr braucht das übrigens nicht, die Coden, das sind zufällig generierte Hashes. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie euren Deskcracker drauf loslasst. Also könnt ihr gerne machen. Ich wäre mal interessiert daran, was da drin stand. Jedenfalls, das Ganze sieht dann so aus, dass man hier fängt dieser String an, den man selbst definiert hat, Tonella und Bar, Home Toner bin KSH, sieht ganz unverdächtig aus. Und dann gibt es hier noch einen zweiten Account, myroot, mit diesem Passwort, welches man hier schön so eingegeben hat. UID 0, Group ID 0, Benutzername, also Real Name und myroot. Der hat das Home Toner bin KSH, naja, das kommt halt von hier. So viel zur Vergangenheit. Heutzutage, wie ihr im Wiki gesehen habt, gibt es modernere Injection-Sachen, zum Beispiel bei den ganzen Webseiten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Suchmaschine sagt, ja, dein Suchstring war so und so, das macht Google zum Beispiel, aber Google macht das richtig, dann könnte man zum Beispiel solchen seltsamen Kram eingeben, Hello World, %3c, das ist eine eckige Klammer auf, so ein Ding, Script, %3e, das ist die Klammer wieder zu, Document, %2e, das ist ein Punkt, also Moment, Alert, %28, das ist eine runde Klammer auf, Document, %2e, das ist ein Punkt, Cookie, %29, das ist die Klammer wieder zu, %3b, Semikolon, eckige Klammer auf, / Script, eckige Klammer zu. Und dann kommt dann letztendlich das raus, the search string was hello world, script alert document cookie, script /p. Und dann geht ein Pop-up auf und da steht SID ist so und so, also deine Session-ID. Wenn man jetzt nicht so lieb ist und das dem Benutzer zeigt, dann könnte man es auch sich selbst zeigen, indem man zum Beispiel einen AJAX-Request macht. Die sind zwar normalerweise auf die Domain, von der JavaScript-Code geladen wird, restricted, aber es gibt auch mit Script, Source und so weiter gibt es die Möglichkeit, dann auch von anderen Seiten Code nachzuladen und dann doch wieder darauf zuzugreifen, was auch heutzutage nicht mehr abstellbar ist, weil das so viele Leute machen. Dann haben die Browserhersteller immer Angst, dass dann die Seiten nicht mehr gehen, wahrscheinlich sogar zu Recht. Jedenfalls könnte man sich zum Beispiel dann die Session-ID zuschicken und dann bekommt man, was weiß ich, ein Mail mit der Session-ID und geht auf die Webseite. Und wenn man dann so gemein ist wie ich habe nicht so ein Terror-Kit, das ist ganz böse, wahrscheinlich ist es in Deutschland sogar verboten, also bitte sagt das nicht dem Herrn Schäuble. Und zwar diese schöne Leiste hier, hier gibt es einen Punkt Cookies und da kann man zum Beispiel Delete Cookies, View Cookie Information, Add Cookie. Und Add Cookie ist da sehr hilfreich, jetzt könnte man zum Beispiel sagen SID equals bla bla, SID equals bla bla und schon ist man als der Benutzer eingeloggt, von dem man gerade ausgelöst dieses Mail bekommen hat. Wie der Benutzer dazu kommt, so herrlichen Schwachsinn da einzugeben, Moment, ich zeige den herrlichen Schwachsinn nochmal, das ist ganz einfach, man jubelt ihm irgendeinen Link unter, in dem das Ganze dann steht und sagt, das sei irgendwas anderes. Die Benutzer haben so die Angewohnheit, drauf zu klicken. Gut, das Ganze kann man sich jetzt noch anschauen. Hier gibt es ein Beispiel für Cross-Site-Scripting. Wir suchen jetzt nach Das ist eine Fake-Suchmaschine, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Ich habe ja kein Netz hier drin. Hello World, wir kriegen unsere normalen Suchergebnisse, BC Projects Network, Tante Google, die Shigeeks. Jetzt gehen wir mal da ein, Scripts, Alert, XSS. Interessante Cookies haben wir ja gerade nicht. So, da habt ihr euer Pop-up. Das gehört eigentlich da nicht hin. Das Problem im Quellcode sieht ungefähr so aus, dass meint, erstens kann ich nicht tippen, zweitens ist das Terminal zu klein. Use a package HTTPD once cross-site CGI. Das Problem ist, you were searching for param q. Wenn man das Ganze jetzt schön escapen lässt, da gibt es so Funktionen, die gibt dann die jeweilige Script-Sprache mit und das Ganze neu lädt, steht hier plötzlich nur noch script alert xss slash script. Also einfach darauf achten, dass ihr an dieser Stelle immer dafür sorgt, dass das Ganze, was dann ausgegeben wird, dass dann die Klammern escaped werden und so weiter. Also mit wenn man CGI verwendet, das Perl-Modul, dann heißt es escape.html. In PHP gibt es auch drei Funktionen, die das machen. Ihr müsst euch eine aussuchen. Ihr weiß die gerade keinen Buffer Overflow hat, bitte. Ups, ich habe PHP gesagt. Gut, also ich denke, euch ist klar, worum es hier geht. Da ist das Ganze mal erklärt. Dann gibt es noch schön, was die Leute auch gerne betreiben. Da haben wir letztens wieder so einen Webshop gehabt. Ich hatte eigentlich gar nichts Besonderes vor. Ich habe nur einen Apostrophen eingegeben und bekam eine Fehlermeldung. Und da hatte ich so den Verdacht, dass ich, wenn ich dann noch besondere Dinge eingebe, dann noch mehr Fehlermeldungen kriege. Oder vielleicht sogar keine Fehlermeldung. Also ich kann leider gerade euch die Webseite nicht zeigen. Wir sind nämlich so ein schöner Verein, der heißt Apostrophe or One Equals One Dash Dead. Das ist der Name des Vereins. Und wir versuchen den immer auf Webseiten einzugeben. Und manche Webseiten tun dann sehr komische Dinge. Ich weiß nicht, warum die das machen. Also worum es geht letztendlich ist, dass Leute SQL-Code einfach generieren aus dem, was der Benutzer eingegeben hat. Zum Beispiel hier, nehmen wir einfach mal das, was der Benutzer eingegeben hat, als UID, setzen es in den SQL-Code ein, select UID from users where UID is bla und pwhash ist und so weiter. Also wir prüfen einfach, ob es einen gibt, wo der Benutzer-IDD ist und das Passwort, das was wir hier durch SH1 rauskriegen letztendlich. Kann das so den lustigen Effekt haben, wenn der Benutzer jetzt halt Apostrophen da drin hat, dann werden die natürlich hier eingesetzt und dann ist dann dieses String zu Ende. Und wenn man jetzt Benutzername auf unseren schönen Vereinsnamen setzt, dann steht dann select UID from users where UID equals Anführungszeichen Anführungszeichen or one equals one. Und dash dash ist, startet in SQL dummerweise einen Kommentar. Das heißt, der Rest ist Anführungszeichen and pwhash equals bla. Das wird nicht mehr beachtet. Also es sucht einen Account, wo die User-ID ein leeres String ist oder wo 1.1 ist. Und ich kenne ganz viele Benutzer-Accounts, wo 1.1 ist. letztendlich sucht er sich dann normalerweise die Applikation den ersten, auf die das zutrifft. Und das ist dann halt der erste User-Account im System oder sowas. Also ich muss zugeben, wir haben unseren Vereinsnamen da sehr, sehr unglücklich gewählt, glaube ich. Das Ganze. Das Ganze kann man sich jetzt mal live anschauen. Also hier ist eine Community-Seite, da kann man sich zum Beispiel einloggen als Root und sage ich euch jetzt nicht. Dann kommt man rein. Ach ja, dummerweise kann ich mich jetzt nicht wieder ausloggen. Das habe ich vergessen zu implementieren. Und Moment, ich glaube, ich habe es sogar implementiert. Action, ach nee, habe ich nicht. Ah, vergiss es. Ich gehe nochmal auf die Seite. Ich bin immer noch eingeloggt. Ach, Clear Session Cookies. Ein Glück habe ich dieses Terror-Tool. Jetzt gebe ich mal Apostrophe or 1 equals 1 dash dash ein. Passwort brauche ich nicht. Huch, wer bin ich? Charlie Root? Nun gut. Ich könnte dem Herrn Root jetzt einen HP Compaq NC6400 kaufen oder Acer Aspire 3020. Wahrscheinlich bekommt er es sogar. Dazu gab es auch einen netten XKCD. Ich hoffe, ich habe den gerade mit. In Zürich hatte ich ihn mit. Ah, da ist er. Ich weiß nicht, ob das alle lesen können. Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon gelesen habt. Gut, ich hoffe, ihr habt es auch gelernt jetzt. Space Wars. Wie man sich dann davor schützen kann, es gibt so schöne APIs. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Sprache mit den drei Buchstaben geht, die ich vorhin aus Versehen erwähnt habe. In Perl kann man zum Beispiel in seinen Datenbankstring hier Fragezeichen setzen und prepare verwenden und dann letztendlich execute. Und dann kümmert sich Perl darum, dass entsprechend die Apostrophen gequotet werden und so weiter. Und dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr darum machen. In PHP gibt es noch so eine Band-Aid-Lösung, die nennt sich Magic Quotes und ist irgendwie durch alle möglichen Arten auszuhebeln. Ah, ich habe schon wieder PHP gesagt. es ist ein Versuch, aber es funktioniert nicht mit den Magic Quotes. Insofern versucht das gar nicht erst zu verwenden. Schreibt euren Code lieber richtig. Huch. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, ihr habt das mit der SQL-Injection auch verstanden. Ich habe einen Punkt vergessen, der ist nicht in den Slides. Cross-Site-Request-Forgery ist ein neues Buzzword, das hört man überall und es gibt jede Menge Leute, die einem irgendwelches komisches Öl verkaufen, womit man sich einreibt, damit man dann dagegen gesichert ist. Letztendlich ist es ganz einfach. Also ich bin jetzt hier eingeloggt, auf welchem Weg ist ja egal, auf dieser Seite, wo man diese schönen Notebooks kaufen kann. Und jetzt gibt mir jemand anders einen Link und sagt, klick mal da drauf, da sind ganz nette Dinge. Und ich klicke jetzt auf diesen Link. Moment, ich sollte vielleicht vorher noch etwas zeigen. Wie ist nochmal die Datenbank? Orders-Tabelle schön leer, keiner hat was bestellt. Ich klicke jetzt auf diesen Link, den mir jemand via Jabber zugeschickt hat, sehe die Seite und denke mir, wenn ich jetzt nochmal in diese Tabelle schaue, habe ich plötzlich was bestellt. Das nennt sich Cross-Site Request Forgery und das kommt davon, dass diese URL, die hier verlinkt war, meint hier ist sie, localhost sqlenj.cgi Fragezeichen action equals buy und product equals one. Es gibt so Leute, die machen das schön mit Heise-Foren-Benutzer. Mittlerweile hat Heise, glaube ich, sogar was dagegen gemacht. Da kann man ja für irgendwelche Sachen voten und andere Sachen. Und da hat dann irgendjemand dafür gesorgt, dass plötzlich alle für OpenBSD gevotet haben. Naja, TinyURL ist da sehr hilfreich. Ich weiß nicht. Also so funktioniert Cross-Site Request Forgery. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dagegen zu sichern. Ich bin nicht ganz auf dem aktuellen. Da gab es also manche versuchen, den Referrer zu prüfen. Da muss man dann schon ganz böse sein, damit man den fälscht. Das würde man aber eher nicht machen, wenn man ja nicht irgendwas bestellen will, was man nicht bestellen wollte. Insofern, warum dann den Referrer fälschen? Manche lassen den aber weg, dann können sie plötzlich gar nichts mehr kaufen. Also wenn sie so einen Anonymity-Proxy verwenden, der den Referrer rausfiltert und die Seite prüft dann den Referrer, dann sagt ihnen plötzlich, ja, du kannst hier nichts bestellen. Finde ich etwas gemein. Die andere Möglichkeit, die mir so eingefallen ist, ist, dass man zufällige Nummern zur Session assigned. Da komme ich gleich auch noch auf was, aber jedenfalls kann man eine Zufallszahl generieren und die sagt man, das ist die nächste Transaktionsnummer von dieser Session und in die Seite, die der Benutzer gesehen hat, also die der Benutzer bekommt, da setzt man überall in hinterlegten Kauflink, setzt man diese Transaktions-ID und das heißt, da müsste der Angreifer, der einem diesen schönen Link schickt, schon diese Zufallszahl erraten, damit er dann einen plötzlich Sachen bestellen lassen kann. Währenddessen man selbst kein Problem hat, denn die Zufallszahl steht da einfach rum. Man klickt auf den Link und es funktioniert. Das gibt natürlich Probleme mit Tab Browsing. Wenn man dann zwei Tabs auf hat und im einen kann man was kaufen und im anderen stimmt dann die Transaktionsnummer nicht mehr. Ich denke, es gibt da auch noch ganz viel klügere Lösungen. Ich verweise an dieser Stelle auf Tina Müller von HTML Template Compiled in Perl. Die hat da irgendwelche netten Dinge gebastelt. Ihr findet sie im CPAN. Einfach suchen. Was auch noch ich an dieser Seite schön falsch gemacht habe, ich zeige euch mal jetzt selbst eine JavaScript-Injection. Die Session-ID wird sequenziell generiert von dieser Seite, das darf man auch nicht tun. In diesem Fall bin ich der Achte, der es benutzt. In der Datenbank sieht man das auch sehr schön, wenn man jetzt Selection from Sessions macht, dann ist das hier die Session-ID 8 mit der User-ID 9, 1, ich kann nicht lesen. Und diese Session-IDs kann man natürlich einfach erraten, also man nimmt jetzt wieder dieses schöne Hacker-Tool und sagt Cookies, also Moment, ich sollte mich vielleicht vorher ausloggen, ach ja, das geht ja nicht. Also ich schmeiße jetzt mal einen Cookie weg, so brauche ich nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder auf die SQL-Injection-Seite, bekommen wir das Login. Theoretisch müsste es jetzt gehen, wenn ich AddCookie mache, SID, ich nehme jetzt, 8 war das, Art von Cookie müsste egal sein, jetzt lade ich neu, oh, es funktioniert nicht. Schauen wir mal, kein Cookie, ja. Also dieses Hacker-Tool scheint nicht zu funktionieren. SID 8 vielleicht. Nee, Secure nicht, sonst kriegt das ja nicht. Ah, gut, ich bin eingeloggt. So geht das auch, wenn man die Session-IDs erraten kann. Deswegen am besten Zufallszahlen benutzen und natürlich vorher nachschauen, dass die nicht schon jemand anders hat. Sonst ist der andere, wenn man die Session mit irgendwas anderem überschreibt, dann plötzlich als derjenige eingeloggt, der sich vorher eingeloggt hat. Es gibt da so eine Seite, wo man Bücher kaufen kann, die da massiv Probleme mit haben. Oh, nur noch 10 Minuten. Gut, Autorisierungsprüfung. Es gibt schöne Seiten, die einfach keinen Link nach /admin anzeigen, wo das Administrationsinterface ist. Und wenn man sich als Admin-Benutzer einloggt, dann wird der Link angezeigt. Und wenn man als Nicht-Admin-Benutzer da reingeht und auf /admin hinter der URL eingibt, also die URL-Leiste ist scheinbar auch ein Terror-Tool, dann ist man plötzlich dann doch Administrator und kann sich seinen eigenen Admin-User anlegen oder kann den Admin-User zum Nicht-Admin-User degradieren, wenn man irgendwie was gegen den hat. Ja, dann gibt es noch andere lustige Effekte. Das ist einem großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland passiert. Das ist vom CCC sehr viel propagiert worden. Wenn man auf eine Webseite geht und auf das Kundeninterface, /Kundeninterface, meldet sich einer als Kunde A an und landet auf /Kundeninterface, /Kunde A. Dann editiert er seine URL-Leiste, also ist definitiv ein Hacker-Tool, und macht aus dem Kunde A einen Kunde B. Und plötzlich sieht er dann die Daten von Kunde B und kann die auch noch editieren. So kamen dann allerlei interessante Daten zusammen bei diesem Menschen, also bei diesen Menschen, denen das passiert ist. Man sollte halt aufpassen, dass auch verifiziert ist, dass derjenige, der da auf /Kunde A schaut, auch der Kunde A ist. Hatten wir eben schon. CSF. Ich habe das Ganze scheinbar in der falschen Reihenfolge gehabt. Okay, also es gibt noch Leute, die behaupten, dass diese Probleme alle gelöst werden, wenn man irgendwie, was weiß ich, Python oder sonst was verwendet. Man kann solange man selbst Code schreiben kann, wie man will, kann man auch schlechten Code schreiben. Das ist einfach eine Tatsache. Wir gesehen haben, diese Beispiele waren alle meiner Meinung nach guten Programmiersprachen. Und trotzdem haben sie nicht verhindert, dass man sich da so komisch einloggen konnte mit unserem Vereinsnamen und solche Sachen. Also Skriptsprachen helfen nicht, das haben wir gesehen, das waren alle Skriptsprachen, was wir da hatten, bis auf den Buffer Overflow. Codefilter existieren, wie diese schönen Magic Quotes, tun aber auch nicht so viel. Also wenn man entsprechend einen Kram da reinschreibt, dann denkt das Magic Quotes immer noch, dass es dann nicht Quoten braucht. Und es gibt Leute, die behaupten, ja, in C gibt es ja die Buffer Overflows und die so böse. In anderen Skriptsprachen gibt es meistens was, was sich eval nennt. Und das ist dann meistens auch noch dasselbe statt mit A mit I. Und damit kann man auch beliebigen Code ausführen und manche Leute machen das sogar. Was man sich noch einhandelt, wenn man eine Skriptsprache verwendet, ist, der Interpreter ist auch nicht beliebig sicher. Es gab da in meiner Lieblingsskriptsprache gerade diverse Unicode-Bugs, die das gerade mal wieder gezeigt haben, dann konnte man doch wieder Code ausführen. Ja, andere Bytecode, manche sagen, dass es da so kaffeemäßige Sprachen gibt, die das die ganzen Probleme lösen. Der Bytecode ist quasi dasselbe, wie wenn ich das jetzt in dargeschriebener Form als Skript habe, es macht genau gar keinen Unterschied. Der GIT-Compiler kann kaputt sein, das ist er meistens auch. Sandboxes existieren, aber entweder wird man so sehr restricted, dass man gar nichts mehr machen kann und dann will man die Sandbox doch wieder nicht haben oder und sie sind unwirksam, wenn sie zu viel zulassen und man doch wieder alles machen kann, was man wollte. Ich zitiere mal, es gibt keine Programmiersprache, welche es erlaubt, das Gehirn abzuschalten, was mir ja vorhin passiert ist. Dieses Zitat kommt von mir. There's no brains out programming language. Ja, wir haben noch 7 Minuten, glaube ich. Gut, dann gehe ich noch schnell so auf die Code-Distribution ein. Denn wenn ihr euer Programm perfekt sicher schreibt und alles schön in Butter ist, dann kommt es trotzdem noch darauf an, was letztendlich beim Benutzer des Programmes ankommt davon. Also der beste Code ist nur so viel wert, wie halt sichergestellt ist, dass er am anderen Ende so ankommt, wie ich ihn auf die Webseite gestellt habe. Ist da zum Beispiel, wenn ich jetzt das binär kompiliere und dann übertrage, was sagt zum Beispiel, dass da nicht so ein Bundestrojaner angehängt wird, bevor es am anderen Ende ankommt. Das heißt, man braucht gewisse Sicherheitsvorkehrungen in der heutigen Zeit. Also das Internet wird ja immer gefährlicher, hören wir von allen Seiten. Zum Beispiel, dass man auf sein eigenes System schaut. Man sollte schauen, dass niemand eingebrochen ist. Sonst kann er nämlich möglicherweise Zeug in den Code geschrieben haben oder in den Compiler dazu gebracht haben, dass er interessanten Code mit in die Binaries schreibt, die man distributed, also verteilt. Man sollte da auf bestimmte Sachen achten. Also man sollte nur Komponenten einsetzen, wo so schöne Sicherheitsexperten gesagt haben, dass sie als sicher erachten. Dazu müssen die natürlich gesehen haben können. Das heißt de facto, dass man hauptsächlich auf Open-Source-Software setzen sollte, meiner Meinung nach, da man sich da sicher sein kann. Also man kann den ganzen Quellcode durchlesen, ich mache das meistens sogar, wenn ich genug Zeit habe, und kann dann schauen, dass man nicht irgendwie irgendwelche klaffenden Sicherheitslücken hat. Deswegen habe ich auch eine gewisse Aversion gegen gewisse Produkte. Man sollte darauf achten, dass die Software, die man bezieht, auch also der Weg, auf dem man die Software bezieht, dem entspricht, was ich gleich noch darlegen werde, wie man seine eigene Software verteilen sollte. Was ich noch zu Open Source sagen wollte, wenn der Hersteller nicht glaubt, dass den Interessen seiner Kunden damit gedient ist, wenn der Code öffentlich überprüfbar vorliegt, dann sollte man in diesem Punkt dem Hersteller Glauben schenken und sein Produkt lieber nicht verwenden. Also worauf man achten sollte, man schreibt sich am besten Tests, die regelmäßig versuchen, Buffer Overflows auszuführen, indem man zum Beispiel furchtbar lange Benutzernamen angibt, bei Crypto-Tools zu lange Schlüssel oder sowas, und man signiert am besten den Binärcode, bevor man ihn verteilt, man regelmäßige Code-Audits, alles was dazu gehört. Man schaut, dass der Compiler zuverlässig ist und nicht so schöne Sachen macht, wie zum Beispiel GCC4, der plötzlich sein Verhalten geändert hat und dann dazu geführt hat, dass meine Buffer-Overflow-Checks kaputt waren. Dasselbe gilt für Skriptsprachen und Interpreter. Ansonsten kann man den Kram sicher patchen, wenn man will. Quellcode signieren ist sehr schön, da kann man sich versichern, dass keiner verändert hat. Binaries signieren ist auch sehr schön, dann kann der Kunde sich sicher sein, dass es bei ihm richtig angekommen ist und nicht verändert wurde und kein Bundestrojaner dran hängt. Dazu braucht man schöne Signaturschemen. Debian versucht das sehr schön aufzubauen, sind, glaube ich, so halb da. Ja, Ende des Vortrags. Ihr habt eine Root-Shell. Fragen, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, kaum noch Zeit dafür, dummerweise 3 Minuten. Hat noch irgendjemand eine dringende Frage dazu? Davon gibt es welche? Wieso ist es eigentlich? Click to exit, nein. Ach. Ja. Also, ob ihr meinen Beispielcode haben könnt. Ich habe das, glaube ich, nicht die introductory Seite von Kongress schreiben können, aber das sieht man dann hoffentlich im Videostream. Ansonsten valens.bsdprojects.net. Da habe ich die schönen Scripts, die es hier unten sind, die kann man dann auch runterladen. Momentan noch nicht, aber dann. Also quasi der Code, den ich hier vorgeführt habe. Valens für Vulnerabilities. Ich versuche das noch irgendwie in Pentabuff zu registrieren. Was?
Ich habe jetzt keine Frage, sondern eine Anmerkung, und zwar dieses Problem, jemanden über eine URL zum Beispiel etwas kaufen zu lassen. Das kann man ganz einfach lösen, indem man sich einfach mal an den HTTP-Standard hält. Der sagt nämlich, dass man, wenn datenbankveränderte Operationen durchzuführen sind, mit POST zu arbeiten hat und nicht mit GET. Und dann ist das diese Klasse von Problemen zumindest schon mal komplett gelöst.
Gut, ja,
das ist ja auch eine Möglichkeit. Wobei sich ja Post eigentlich dann auch beeinflussen lässt, wenn man dann die dementsprechende Client-Software, gut, okay, das setzt jetzt die Intention voraus, das zu beeinflussen.
Ja, und es gibt ja auch Redirect, Post to Get Kram und so weiter. Also die richtige Lösung ist das auch nicht, meiner Meinung nach. Gut, also dann, ich mache mal Platz für den nächsten.